Was kommt nach dem Tod? Das ist eine der entscheidenden Fragen des Lebens. Drei Grundansichten werden von Menschen vertreten. Die erste lautet, mit dem Tod ist alles aus. Eine andere meint, wir werden immer wieder neu verkörpert. Die dritte besagt, wir werden auferstehen. Viele Menschen sagen, mit dem Tod ist alles aus. Das ist die Antwort der Menschen, die nur glauben, was sie sehen. Was ist der Mensch? Bloß ein Häuflein Dreck. Auf dem Friedhof sieht man, was aus ihm wird. So sagte mir ein Bekannter nach einer Beerdigung, nicht ohne eine gewisse Verbitterung. Was soll denn das Ganze arbeiten und sorgen? Nachher fressen doch alles die Würmer. Das Leben ist so sinnlos. Nun, auch die Bibel weiß ganz realistisch um diese Haltung. In 1. Korinther 15, Vers 32 wird der irdisch gesinnte Mensch durch folgenden Ausspruch beschrieben. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ja, wenn nach dem Tod nichts mehr kommt, dann gilt es, so viel wie möglich aus diesem irdischen Leben herauszuholen. Dann heißt das Motto, genießen um jeden Preis, denn das Dasein ist kurz. Dann handeln viele nach der Devise, nach mir die Sintflut, und befriedigen ihre Bedürfnisse ohne Rücksicht auf Verluste. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Diese Auffassung führt auch zu den Auswüchsen einer materialistischen Konsumgesellschaft, in der jeder nur noch danach trachtet, nicht zu kurz zu kommen. Nächstenliebe und Rücksichtnahme gibt es höchstens noch aus Angst vor der Bestrafung durch die Polizei. Ansonsten ist ja keiner da, dem man einmal Rechenschaft ablegen müsste. Gott ist im materialistischen Denken abgeschafft. Sein Gericht wird ins Reich der Märchen verbannt. Es gibt nur noch den Menschen, der sich im Taumelkreis des Genusses um sich selber dreht. Die Folgen dieses Denkens, das in unserer Gesellschaft weit verbreitet ist, liegen auf der Hand. Dieses Denken kennt keine Verantwortung, keine Hoffnung und keinen Sinn. Es kennt keine Verantwortung, weil es im Grunde ja deshalb entstanden ist, um der Verantwortung vor Gott zu entfliehen und sich völlig dem innerweltlichen Genuss hinzugeben. Das aber ist ein Spiel mit dem Feuer. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass Gott doch existiert und uns einmal vor sein Gericht stellen wird, beträgt auch für den Atheisten immer 50 zu 50. Wer Gott ausklammert, etwa um seinem Ego zu frönen, könnte einmal ein böses Erwachen erleben. Dieses Denken kennt ferner keine Hoffnung. Wenn mit dem Tode alles aus ist, gibt es keine Zukunft, auf die man sich freuen kann. Deshalb schlägt kurzfristiges Genussstreben sehr schnell in Verzweiflung und Depression um, nach dem Motto, jetzt lebe ich und rackere mich noch ab, aber morgen ist alles vorbei. Die Zukunft ist schwarz. Der Tod ist ein Schritt ins Leere. Und deshalb kennt dieses Denken auch keinen Sinn. Wenn die paar Jährchen auf diesem Planeten alles sind und doch einmal plötzlich alles vorbei ist, warum setze ich mich dann überhaupt für so viele Dinge ein? Die Menschheitsgeschichte rollt doch darüber hinweg und bald bin ich vergessen. So denken diese Menschen. Ich frage, kann der Mensch so leben und glücklich sein? Und ich denke, nein. Und deshalb betrachten wir die anderen Antworten, die auf die Frage, was kommt nach dem Tod, gegeben werden. Wir werden immer wieder neu verkörpert. So lautet die Antwort der fernöstlichen Religionen, Hinduismus und Buddhismus, sowie esoterisch-okkulter Strömungen, die im Westen entstanden sind, wie etwa Theosophie, Anthroposophie und New Age. Obwohl es zwischen den einzelnen Systemen gewisse Abwandlungen gibt, ist der Kerngedanke doch der gleiche. Der Mensch stirbt, aber ein geistiger, unsichtbarer Teil lebt weiter und wird irgendwann einmal mit einem neuen irdischen Leib überkleidet. Der Hinduismus sagt, dass man auch als Tier wieder verkörpert werden kann, während die vom abendländischen Denken beeinflussten Systeme diese Anschauung ablehnen. Für diese kommt der Mensch in Zukunft immer wieder als Mensch zur Welt, und zwar in besserer oder schlechterer Ausgangslage, je nachdem, welches Karma er sich erarbeitet. Karma ist das Schicksalsgesetz, gewissermaßen die Summe der guten und bösen Taten, die am Ende des Lebens gegeneinander aufgerechnet werden und, je nachdem, wohin sich die Waagschale der Taten senkt, das nächste Leben bestimmen. So komme ich bei einem Übergewicht der guten Taten, zum Beispiel als Prinz oder Geschäftsmann, beim nächsten Mal auf die Welt, während viele schlechte Taten im nächsten Leben einen Bettler oder ein missgebildetes Kind ergeben. Diese Vorstellung von der Wiederverkörperung oder Reinkarnation rechnet also mit dem Leben nach dem Tod. Sie schenkt scheinbar dem Menschen eine Hoffnung, dass es irgendwie weitergeht. Und doch ist diese Hoffnung nicht strahlend und freudevoll, sondern drückend und furchterregend. Denn immer stellt sich die Frage, reichen meine Taten aus, um mich höher zu entwickeln, oder stoßen sie mich in eine unglücklichere Existenz hinab? Und wie lange noch soll sich dieses Rad der Wiedergeburten drehen? Wann endlich kommt es zum Stillstand? Solche Gedanken bewegen den Menschen, der an die Wiederverkörperung glaubt. Kein Wunder, dass diese im fernöstlichen Religionsbereich als Fluch verstanden wird, von dem man sich durch seine guten Taten verzweifelt zu befreien bemüht. Erst neuzeitliche westliche Denker wie Gotthold Ephraim Lessing und Rudolf Steiner haben versucht, ihr positive Deutungen zu geben, zum Beispiel die Wiederverkörperung als Möglichkeit immer mehr hinzuzulernen. Diese Deutungen wirken jedoch sehr gekünstelt. Denn was nützt es zum Beispiel, wenn man sich in der nächsten Existenz nicht mehr an das Gelernte erinnern kann? Von der Wurzel her handelt es sich beim Reinkarnationsglauben um eine pessimistische Lehre. Und diese Wurzel lässt sich auch bei allen Umdeutungen nie ganz verdecken. Ein Beispiel dafür ist die ehemalige Anthroposophin Christiane Grathenau. In ihrem Buch »Von Rudolf Steiner zu Jesus Christus« berichtet sie, warum sie an der Reinkarnationslehre auch in ihrer anthroposophischen Form zerbrochen ist. Christiane Grathenau schreibt: »Dann erkannte ich zunehmend und erdrückend fühlbar, wie groß die Schuld war, die ich schon jetzt auf mich geladen hatte. Wie viel Schuld aus diesem Leben würde ich im nächsten Leben abtragen müssen? Konnte ich denn jemals auf ein Ende meiner Verkörperungen hoffen? Es war ja nicht nur so, dass man in dem einen Leben die Schuld aus dem vorangehenden abzutragen hatte, sondern es kam ja auch in jedem weiteren Leben neue Schuld hinzu. Ich würde wohl ewig wieder neu zur Welt kommen müssen, ohne Hoffnung, jemals vollkommen zu sein und in der geistigen Welt bleiben zu dürfen. Eine entsetzliche Aussicht.« Soweit dieser Bericht der ehemaligen Anthroposophin. Nun, aus solchen Worten dringt die ganze Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit eines Menschen, der sich selber erlösen möchte und damit scheitern muss. Wie realistisch hat dies Gottes Wort offenbart? In 1. Mose 8, Vers 21 lesen wir: »Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf.« Und in Römer 3, Vers 10 heißt es: »Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer.« Selbsterlösung durch Reinkarnation und Karma ist eine Illusion. Der Mensch gelangt so nie ans Ziel. Er stürzt in die Verzweiflung. Dieses Denken kann somit, genauso wie die Antwort mit dem Tod ist alles aus, keine wahre Hoffnung und keinen Sinn vermitteln. Darüber hinaus kennt es keine Verantwortung. Denn das Leid des Einzelnen wird dem Karma aus der vorherigen Verkörperung zugeschrieben. Er ist nach dieser Vorstellung selbst schuld daran, dass er zum Beispiel als Bettler leben muss oder an Lepra dahinsiecht. Das unaussprechliche Elend auf den Straßen Indiens sagt mehr über die Folgen der Reinkarnations- und Karma-Lehre aus als jede theoretische Diskussion. Auch diese Lehre kann somit keine befriedigende Antwort auf die Frage, was kommt nach dem Tode, sein. Die Bibel sagt, wir werden auferstehen. Das ist die dritte Antwort, die Antwort des christlichen Glaubens. Auferstehung im biblisch-christlichen Sinne ist etwas anderes als Wiederverkörperung. Zwar lebt auch nach der christlichen Auferstehungshoffnung der Mensch nach dem Tod zunächst in unsichtbarer Gestalt weiter, aber er wird nicht mehr mit einem fleischlichen, vergänglichen Leib hier auf dieser Erde überkleidet, sondern mit einem geistlichen, unvergänglichen Leib in der jenseitigen Welt, wie es etwa in 1. Korinther 15 deutlich gesagt wird. Und der Mensch muss nicht wieder auf die Erde kommen, um sich verzweifelt hochzuarbeiten, sondern er steht nach seiner Auferstehung vor Gottes Thron. Die deutlichste Absage an die Reinkarnationsvorstellungen finden wir im Hebräerbrief. In Hebräer 9, Vers 27 heißt es: Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Irdischer Tod und göttliches Gericht sind einmalige Ereignisse. Und im Gericht wird entschieden über den Verbleib des Menschen im Himmel oder in der Hölle, über ewiges Leben bei Gott oder ewige Verdammnis im feurigen Pfuhl. Offenbarung 20, Vers 11 bis 15. Der Maßstab hierfür ist aber nicht das Karma, also die Anhäufung guter oder böser Werke, sondern allein der Glaube an Jesus Christus. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben, lesen wir in Römer 3, Vers 28. Welche Befreiung diese Tatsache der Erlösung bedeutet, macht wieder der Bericht von Christiane Grathenau deutlich. Nachdem sie an ihrer Reinkarnationsvorstellung verzweifelt war, traf sie eine ehemalige Klassenkameradin, die inzwischen zum Glauben an Jesus Christus gefunden hatte. Diese lud sie zu einer christlichen Tagung ein. Dort erfuhr sie die Gnade des neuen Lebens. Sie schreibt: Die Frage war, erkenne ich mich als einen Menschen, der durch sein Leben schuldig geworden ist, wie alle anderen auch? Erkenne ich mich als einen Menschen, der es aus eigener Kraft nicht schaffen kann, Schuld zu vermeiden? Erkenne ich mich als einen, der Vergebung dieser Schuld nötig hat, damit er nicht unter ihr zusammenbricht, müde und gelähmt? Und schließlich erkenne ich, dass ich eine Hilfe brauche, die menschliche Möglichkeiten übersteigt, dass ich aus eigener Kraft nicht gut werden kann? Ich begriff, dass ich meiner Schuld nur dann tapfer und ehrlich ins Auge blicken kann, wenn ich wissen darf, dass es Vergebung dafür gibt. Eine Vergebung, die auch wirklich entlastend und befreiend zu erfahren ist. Endlich begriff ich, was es bedeutet: Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen zur Vergebung unserer Sünden. Soweit dieses Zeugnis von Christiane Grathenau. Warum können wir daran glauben, dass wir auferstehen werden? Deshalb, weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, zuerst auferstanden ist. Er ist der Erstling der Entschlafenen und wurde nach seiner Auferstehung von mehr als 500 Menschen gesehen. 1. Korinther 15. Wäre Jesus Christus nicht auferstanden, dann gäbe es heute keine christliche Gemeinde. Nach seiner Kreuzigung nämlich waren seine Jünger so entmutigt, dass sie sich in alle Winde zerstreuten. Das wird uns in Matthäus 26, Vers 31 berichtet. Erst das Wunder der Auferstehung und die Bevollmächtigung durch Gottes Geist an Pfingsten gaben den Anstoß zur Weltmission. Wir werden auferstehen. Diese Aussage vermittelt Hoffnung, Sinn und Verantwortung. Hoffnung, weil die Zukunft für den Glaubenden den Eintritt in die himmlische Herrlichkeit umschließt. Sinn, weil das irdische Leben ein klares Ziel hat, nämlich Gott zu dienen, der uns geschaffen hat, der uns liebt und uns zum ewigen Leben führen möchte. Verantwortung, weil das Ziel des ewigen Lebens bei Gott den irdischen Auftrag enthält, den Nächsten zu lieben und seine Not zu lindern. Hier haben die guten Werke ihren Platz, nicht mit dem Ziel der Selbsterlösung, sondern als Frucht der Erlösung, die Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat und die wir im Glauben annehmen können. Was kommt nach dem Tod? Jesus Christus gibt eine klare Antwort. Er sagt in Johannes 11, Vers 25: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Nun stellt sich die Frage: Sind Sie bereit, Gott zu begegnen? Der Tod kommt manchmal überraschend. Ein Geschäftsmann zum Beispiel besaß ein gut gefülltes Bankkonto. Aber was er hatte, genügte ihm noch nicht. So machte er rücksichtslose Geschäfte, schonte weder Konkurrenten noch Angestellte und schielte nur nach seinem eigenen Vorteil. Für die Familie oder gar den Gottesdienst blieb ihm kaum noch Zeit. Dauernd war er aktiv, um seinen Besitz weiter zu steigern. Eines Tages war es dann soweit. Er sagte sich: So, jetzt habe ich genügend Geld zurückgelegt. Jetzt kann ich mir ein ruhiges Leben machen und das Dasein genießen. Jedes Jahr dreimal verreisen, essen im teuersten Restaurant, fahren im tollsten Wagen, sich frei fühlen wie ein Vogel im Wind, von Gott und der Welt unabhängig sein. Aber noch in derselben Nacht starb er. Jetzt hatte er nichts von all den Schätzen und Gütern, die er in jahrelanger Raffsucht angehäuft hatte. Eine ähnliche Geschichte ist uns im 12. Kapitel des Lukasevangeliums überliefert. Dort erzählt Jesus Christus von einem Bauern, der immer reicher wurde und immer größere Scheunen bauen wollte. Eines Tages sagte dieser zu sich: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und genieße dein Leben. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Wem wird nun das gehören, was du dir hergerichtet hast? Ob Geschäftsmann oder Bauer, ob Arbeiter oder Angestellter, ob Hausfrau oder Schüler, in jedem Menschen steckt das Sehnen, sich auf dieser Erde häuslich einzurichten und einen gewissen Besitz anzuhäufen. Das ist auch durchaus berechtigt. Dagegen möchte Jesus nichts sagen. Aber es geht darum, ob wir bei all diesem Jagen nach irdischen Dingen die himmlischen Dinge vergessen, ob wir unser Herz an den irdischen Besitz hängen, ob wir Gott, den Geber aller Gaben, verleugnen und die Gaben, die er uns geschenkt hat, nur für uns gebrauchen, anstatt anderen Menschen damit zu helfen. Ob wir vor lauter Streben nach Irdischem das Sterben und die Ewigkeit aus den Augen verlieren. Wenn das der Fall ist, dann stehen wir in der gleichen Gefahr wie der Geschäftsmann, von dem wir eben gehört haben. Möchten Sie dieser Gefahr entgehen? Dann stelle ich 3 Fragen an Sie. Erstens, rechnen Sie damit, dass Sie einmal sterben müssen? Zweitens, sind Sie bereit, Gott zu begegnen? Drittens, sind Sie bereit, Ihr Leben von Gott in Ordnung bringen zu lassen? Zum Ersten, rechnen Sie damit, dass Sie einmal sterben müssen? Der Tod gehört zu den Tatsachen, die gern verdrängt werden. Und doch kann er uns plötzlich überfallen. In Japan ereignete sich vor einiger Zeit ein Erdbeben. Mehrere tausend Menschen, die wahrscheinlich zum größten Teil nicht darauf vorbereitet waren, mussten in einem Augenblick sterben. Wenn ich nachher auf die Straße gehe, kann es sein, dass ich von einem Auto überfahren werde. Eine heimtückische Krankheit kann von heute auf morgen mein Leben welken und vergehen lassen. Ja, es stimmt, mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben. Der Tod ist innerhalb der gefallenen Schöpfung allgegenwärtig. Sind Sie sich dessen bewusst? Oder leben wir in den Tag hinein, als ob es immer so wie jetzt weitergehen würde, so als ob es den Tod nicht gäbe? Der Geschäftsmann und der Bauer, von denen wir gehört haben, lebten so. Sie hatten es sich auf der Welt gemütlich gemacht. Sie hatten ihre Erfüllung allein im irdischen Besitz gesucht. Sie hatten keine Rücksicht auf andere genommen. Sie hatten Gott nicht nur verdrängt, sondern sie mussten ihn sogar verdrängen, um ein schlechtes Gewissen gar nicht erst aufkommen zu lassen. Aber plötzlich, über Nacht, war alles aus. Da standen sie vor Gott. Da gab es ein böses Erwachen. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden, lehrt uns der Beter des 90. Psalms. Denken Sie daran, rechnen Sie damit. Wenn Sie das tun, dann möchte ich Ihnen die nächste Frage stellen. Sind Sie bereit, Gott zu begegnen? Gott nimmt unser Leben sehr ernst. In der Bibel heißt es einmal, dass wir Rechenschaft ablegen müssen, sogar für jedes unnütze Wort, das wir gesprochen haben, Matthäus 12, Vers 36. Um wie viel mehr dann für unsere Taten? Sie verklagen uns vor Gott. Und wer könnte von sich sagen, er hätte keine Schuld? Nichts Unreines kann in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Wäre Sünde im Himmel, dann wäre es kein Himmel mehr. Wie können dann aber sündige Menschen, die wir von Natur aus ja alle sind, in den Himmel zu Gott gelangen? Dorthin gibt es nur einen Weg. Und das ist der Weg über das Kreuz Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Sein Opfertod hat ihre und meine Schuld ausgetilgt. Sie ist vergeben. Wir sind reingewaschen durch Jesu Blut. Und wir können dieses Opfer, diese Reinigung von all unserer Schuld in Anspruch nehmen, indem wir an Jesus Christus glauben. Christus ist einmal für eure Sünden gestorben, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte, lesen wir im 1. Petrusbrief Kapitel 3. Haben Sie dieses Opfer Jesu Christi für sich in Anspruch genommen? Glauben Sie, dass er der Sohn Gottes und auch Ihr Herr und Erlöser ist? Dann sind Sie bereit, Gott zu begegnen. Falls Sie darauf vorbereitet sind, ergibt sich die Antwort auf die 3. Frage fast wie von selbst. Es ist die Frage, ist Ihr Leben geordnet? Sind Sie bereit, Ihr Leben von Gott in Ordnung bringen zu lassen? Wer an Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser glaubt, kann dazu nur Ja sagen. Sein Gebet lautet: Ja, Herr Jesus, ich möchte ein neues Leben mit dir beginnen. Bitte schenke mir Kraft und Weisheit, um mein Denken, Reden und Handeln nach deinem Willen zu ordnen. Wenn Sie Ihr Leben im Angesicht Gottes ordnen möchten, kann das zum Beispiel bedeuten, dass Sie Gott um Kraft bitten, dass Sie nicht mehr lügen müssen. Oder dass sie ihren Freunden die Gegenstände zurückgeben, die sie schon vor langer Zeit von ihnen ausgeliehen haben und die unmerklich in ihr Eigentum übergegangen sind. Oder dass sie im Streit mit ihren Familienangehörigen ihren eigenen Anteil an Schuld zugeben. Oder dass sie anderen Menschen Gutes tun, wo immer sie können. Oder dass sie gern in den Gottesdienst gehen und mit offenem Herzen Gottes Wort hören. Sie sehen, es gibt vielfältige Möglichkeiten. Lesen Sie doch die Bibel und beten Sie, damit Gott Ihnen zeigen kann, wo Sie bisher falsch gehandelt haben. Und lassen Sie sich mit Gottes Liebe und Kraft beschenken, damit Ihr Leben vor ihm in Ordnung kommt. Der Geschäftsmann hat falsch gehandelt. Er hat bei seiner Jagd nach Besitz Gott und die Mitmenschen vergessen. Wie aber hätte er richtig handeln können? Ich möchte darauf antworten, indem ich Ihnen von einem anderen Geschäftsmann erzähle, den ich persönlich kenne. Er ist entschiedener Christ. Er besitzt eine Firma mit vielen Angestellten. Ihm geht es gut, aber nicht nur ihm, sondern auch seinen Angestellten, weil er sie gerecht behandelt und angemessen bezahlt. Auch für seine 7-köpfige Familie nimmt er sich Zeit. Sie hat Vorrang vor dem Betrieb. Lieber lässt er sich einen Auftrag durch die Lappen gehen, als dass seine Familie zu kurz kommt. Und was das Wertvollste ist, er nimmt sich Zeit für Gott. Jede Woche besuchen er, seine Frau und seine Kinder einen Gottesdienst und 2 Bibelstunden, die er selber mit vorbereitet. Sein Geld fließt zu einem großen Teil in diakonische Einrichtungen und in die Mission. Schon manchem wurde durch seine Unterstützung geholfen. Schon mancher durfte durch ihn zum Glauben an Jesus Christus finden. Er ist mir und kann Ihnen, trotz allem Versagen, das auch ihm anhaftet, ein Vorbild sein. Denn er hat die Worte Jesu begriffen: Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Lukas 12, Vers 15 und Matthäus 6, Verse 19 bis 21. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Wo ist Ihr Herz? Abschließend betrachten wir den Tod und was damit zusammenhängt, einmal unter einem anderen, weitergehenden Aspekt. Stellen Sie sich bitte einmal vor, die Erde wäre ein Dorf mit 1000 Einwohnern. Dann könnten von diesen etwa 300 Einwohner lesen und schreiben. 700 könnten es nicht. Etwa 200 von den 1000 hätten reichlich und etwa 300 gerade genug zu essen. Die 500 anderen würden an ständiger Unterernährung leiden. Viele von ihnen würden an Hunger sterben. Etwa 200 hätten eine menschenwürdige Wohnung, 800 hätten keine. Die Hälfte des gesamten Dorfeinkommens läge in den Händen von etwa 50 Menschen. Die erdrückende Mehrheit, nämlich etwa 950 Menschen, müssten die andere Hälfte des Einkommens unter sich aufteilen. Das ist der gegenwärtige Zustand unserer Welt. Vielleicht ist es vielen von Ihnen nicht bewusst, weil Sie in einem Erdteil leben, in dem es den meisten Menschen gut geht. Aber dennoch kann keiner mehr vor den weltweiten Problemen von Inflation, Hunger, sozialer Ungerechtigkeit und Tod die Augen verschließen. So drückend sind diese Probleme geworden. In der Bibel sind uns diese Probleme, diese weltweiten Krisen vorausgesagt. Im Rahmen der Gerichtsvisionen in der Offenbarung des Johannes heißt es in der 3. Siegelvision, Offenbarung 6, Vers 5 und 6, Und ich sah, und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme mitten unter den 4 Gestalten sagen, 1 Pfund Weizen um 1 Silberstück und 3 Pfund Gerste um 1 Silberstück. Nun, 1 Silberstück war in biblischer Zeit der Tageslohn eines Arbeiters. Ein ganzer Tageslohn, um 1 Pfund Weizen zu kaufen, das bedeutet eine 8- bis 12-fache Verteuerung. Das bedeutet Hunger, Not, Armut und Tod. Und 3 Pfund Gerste für 1 Silberstück. Jetzt kommt geringwertiges Gerstenbrot auf den Tisch. Gerste wurde in reichen Gegenden an Esel und Pferde verfüttert, jetzt müssen Menschen damit auskommen. Auch das ist ein Zeichen bitterster Not. Dann lesen wir weiter in Offenbarung 6, Vers 6. Aber Öl und Wein taste nicht an. Was soll das bedeuten? Ist die Hungersnot doch nicht so schlimm, sodass Öl und Wein, manchmal wird auch übersetzt Weizen, unangetastet bleiben, dass sie weiterhin billig zu haben sind? Oder sind diese Begriffe symbolisch als Zeichen geistlicher Stärkung in Notzeiten zu verstehen? Öl als Zeichen der Salbung mit dem Heiligen Geist, Wein als Abendmahlsgabe? Es könnte sein, aber all das ist hier doch wohl nicht gemeint. Öl und Wein sind nämlich in der Offenbarung auch negativ besetzte Begriffe. In Offenbarung 18 tauchen sie unter den Luxusgütern der Reichen auf und mehrmals ist die Rede vom Zorneswein der Hure Babylon, von dem die Könige und Völker der Welt betrunken geworden sind. Öl und Wein als Bild für ein üppiges, unsittliches Leben, eine Perversion, eine Verkehrung christlicher Zentralbegriffe unter der Herrschaft des Antichristen, das begegnet uns oft in der Offenbarung an Johannes. Öl und Wein taste nicht an. Das bedeutet dann wohl, dass es den Reichen weiterhin gut geht, während die Armen in bitterster Not leben müssen. Auch dieser Gegensatz, diese Ungerechtigkeit, ist ein Teil des göttlichen Gerichts, das sich die Menschheit selber aufgeladen hat. Er passt weithin auf die gegenwärtige Weltsituation. Überblicken wir zusammenfassend die ersten 3 Visionen in Offenbarung, so erkennen wir, dass sich aus ihnen folgerichtig die 4. Vision ergibt. Sie lautet und steht zu lesen in Offenbarung 6, Vers 8. Und ich sah, und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, des Name hieß Tod, und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen ward Macht gegeben, über den 4. Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und Hunger und Tod und durch die wilden Tiere auf Erden. Am Ende herrscht der Tod. Der höllische Reiter des fahlen Pferdes erntet eine durch Hunger, Krieg, Armut und soziale Ungerechtigkeit geschüttelte Welt. Krieg, wie er in der 2. Vision geschildert wurde, führt zu Hunger. Hunger führt wieder zu Krieg. Daneben kommt es zu Seuchen und Angriffen von wilden Tieren. Dieser Teufelskreis des Grauens wurde von dem Reiter auf dem weißen Pferd in der 1. Vision, vermutlich dem Antichristen, in Gang gesetzt. 1/4 der Menschheit stirbt und in den folgenden Visionen kommt es noch schlimmer. Nun beziehen wir die Visionen der Offenbarung auf unsere Zeit. Dann müssen wir zusammenfassend Folgendes feststellen. In Offenbarung 6 und an anderen Stellen der Bibel werden zahlreiche Gerichtskatastrophen vorhergesagt. Nicht nur Hunger, Krieg, Seuchen und Tod, sondern auch Erdbeben, Naturkatastrophen und anderes. Speziell die Gemeinde Jesu wird gewarnt vor falschen Propheten, die große Zeichen und Wunder tun, vor falschen Christussen, vor dem Abnehmen der Liebe und dem Überhandnehmen des Unglaubens, vor Christenverfolgungen und der Herrschaft des Antichristen. Das alles, so sagt uns die Bibel, muss so kommen. Es muss kommen, weil Satan zwar besiegt, aber noch nicht beseitigt ist, und sich zu einem letzten gewaltigen Kampf gegen Gott aufbäumt. Es muss kommen, weil sich viele Menschen gegen Gott verstocken und seine Liebe und seine Gebote mit Füßen treten. Es muss kommen, weil Gott heilig und gerecht ist und die Verhärtung in der Sünde und das Verharren im Bösen bestrafen muss. Gerade in seiner Gerechtigkeit, in seinem heiligen und zugleich immer wieder zur Umkehr rufenden Zorn offenbart sich Gottes Liebe. Denn es gilt, der Herr will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass alle zur Umkehr finden. 2. Petrus 3, Vers 9 und 10. Allein die Geduld und Liebe Gottes ist es, die das Endgericht noch aufhält. Trotzdem bekommen wir die ersten Wehen schon heute überall zu spüren. Kein Wunder, dass die Stimmen zunehmen, die sagen, wir leben in der Endzeit. An dieser Stelle verfallen nun manche Christen einem Fehlschluss. Sie meinen, wenn sowieso bald die Welt untergeht, warum sollen wir uns dann noch um sie kümmern? Nun, diese Haltung ist falsch. Denn erstens wissen wir nicht, wann das Ende kommt, und zweitens dürfen wir in keiner Sekunde dem Bösen nachgeben. Meidet das Böse in jeder Gestalt, ermahnt uns die Heilige Schrift in 1. Thessalonicher 5, Vers 22. Dem Reformator Martin Luther wird der Ausspruch zugeschrieben, wenn morgen die Welt unterginge, so würde ich doch noch heute ein Apfelbäumchen pflanzen. Das kann nur der sagen, der eine lebendige Hoffnung hat. Eine Hoffnung, die über die Probleme und Nöte dieser Welt hinausreicht. Diese Hoffnung erwächst aus dem Glauben an Jesus Christus, aus dem Glauben daran, dass Jesus für uns gestorben und von den Toten auferstanden ist. Jesu Tod und Auferstehung hat den Tod der Welt und unseren Tod überwunden. Die Hoffnung auf das ewige Leben gibt Ihnen und mir Kraft und Freude, auch Kraft, die Probleme dieser Welt nüchtern und engagiert anzupacken. Diese Welt vergeht, aber Sie und ich sind gerufen zu wirken, solange es Tag ist. Wirken heißt, Menschen zur Umkehr zu Gott, zum Glauben an Jesus zu rufen und ihnen in ihren konkreten Nöten zu helfen. Dem Lamm Gottes, Jesus Christus, gehört der Sieg, auch und gerade dann, wenn es in der Welt immer dunkler wird. Im Herzen jedes Christen brennt ein Licht, das auch Satan mit seinen Pfeilen des Bösen und des Terrors nicht auslöschen kann. Folgen Sie Jesus treu nach, halten Sie an seinem Kreuz fest, wirken Sie in der Auferstehungskraft seines Ostersiegs für ihn. Dann dürfen Sie und ich auf seine große Zusage trauen, wenn er spricht, wer aushält bis ans Ende, der wird selig.